Die Radio Wissen. Update.
In Griechenland ist natürlich noch nicht alles gut. Der Schuldenberg ist natürlich immer noch sehr, sehr hoch in Relation zur Wirtschaftsleistung.
In Griechenland ist natürlich noch nicht alles gut, so die erste Reaktion eines Chefvolkswirtes auf die Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt. Das erste Mal seit Beginn der Schuldenkrise vor 4 Jahren hat das südeuropäische Land wieder Staatsanleihen angeboten, um an Geld zu kommen. Das ist unser Top-Thema im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Jahrelang hat Griechenland Geld von internationalen Partnern erhalten, um finanziell zu überleben. Das ist immer noch so, aber jetzt hat sich Athen zum ersten Mal seit 4 Jahren wieder selbstständig Geld bei privaten Investoren geholt, über eine Staatsanleihe. Sie soll dem maroden Land rund 3 Millionen Euro gebracht haben und das zu besseren Konditionen als erwartet. Nur knapp 5% muss Athen dafür bezahlen. Das ist für einen Krisenstaat sehr günstig. Griechenland musste für eine Anleihe auch schon mal 30% bezahlen. Nach Angaben der griechischen Regierung war die Nachfrage diesmal 8-mal höher als das Angebot. Doch sind damit alle Probleme Griechenlands gelöst? Unser Korrespondent Jan Plate hat sich umgehört.
Lutz Göbel, Präsident der Familienunternehmen, sagt, der Staatsanleihekauf sei vornehmlich durch Hedgefonds ein Beleg dafür, dass die Finanzinvestoren die politischen Tricksereien bei der Euro-Rettung durchschauen und darauf spekulieren, dass im Notfall wieder andere die Zeche zahlen. Ähnlich kritisch sieht es auch Martin Lück, Chefvolkswirt Deutschland bei der Schweizer Bank UBS.
Die Reformen in Griechenland sind vorangekommen, aber sie sind noch wirklich Stückwerk geblieben. Und weswegen die Investoren jetzt zugreifen, ist der Renditehunger, der besteht am Markt. Es gibt wenige Renditen, die in ähnlicher Größenordnung liegen für eine quasi sichere Anleihe. Und diese sichere Anleihe, die wird eben jetzt inzwischen garantiert durch die Rettungspolitik der Eurozonenländer und durch die Politik der EZB. Insofern greifen Investoren hier zu, weil sie praktisch eine Garantie bekommen.
Und trotz positiver Zeichen aus Griechenland bleibt noch ein weiter Weg zu gehen. Geduld braucht es wohl auch noch, bis Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit Griechenlands günstiger beurteilen. Ilona Korsch vom Bankhaus Hauck & Aufhäuser.
Direkt danach gibt es natürlich keine Ratingheraufstufung, aber sollte die Rückkehr an den Kapitalmarkt hier längerfristig gewährleistet sein, wovon ich ausgehe angesichts der günstigen Rahmenbedingungen. Die Renditen sind international niedrig und die Anleger haben einen unglaublichen Anlagennotstand. Sie wissen eigentlich nicht mehr wohin, sie schwimmen in Geld. Deshalb sehe ich hier sehr günstige Voraussetzungen weiterhin, dass Griechenland immer wieder an den Markt zurückkehren wird. Und das dürfte natürlich auch eine Bonitätsverbesserung mit sich bringen.
So ist die erfolgreich platzierte Anleihe von Griechenland ein symbolischer Schritt. Bei einem Lauf, in dem es noch einige Hürden zu bewältigen gibt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Heute im Angebot: Griechenland zum Spottpreis. Zugreifen, solange der Vorrat reicht. So kommentiert Norbert Rittinghaus auf Twitter die geglückte Rückkehr an den Kapitalmarkt. Zerois sieht das ähnlich und schreibt auf Spiegel Online: Die Wirtschaftsdaten schlechter als 2009, die Arbeitslosigkeit immer noch verheerend und Griechenland feiert ein erfolgreiches Comeback an den Finanzmärkten. Es kann sich vermutlich jeder denken, auf wessen Bonität die Märkte hier wetten. Was damit gemeint ist, führt Mondfee auf tagesschau.de aus. Griechenland gilt als kreditwürdig, weil die Investoren genau wissen, dass das Land nach wie vor überschuldet ist, aber bedingungslos von den übrigen Euro-Staaten gerettet werden wird. Optimistische Stimmen gibt es nur wenige, zum Beispiel von Bernd Eins, ebenfalls auf tagesschau.de. Die mit den Rettungsfonds auferlegten Reformen beginnen zu wirken und der jetzt erkennbare wirtschaftliche Aufschwung in den Euro-Krisenländern ist ein klares Zeichen dafür, dass der Weg zu diesen Zielen möglich ist.
Was sonst noch wichtig war.
Soll Edward Snowden vor dem NSA-Untersuchungsausschuss aussagen oder nicht? Diese Frage sorgte auch am ersten Sitzungstag des Gremiums für Streit. Die endgültige Entscheidung darüber wurde vertagt. Vorher soll geklärt werden, unter welchen Bedingungen Snowden befragt werden kann. Die Opposition von Linkspartei und Grünen kritisiert das. Sie befürchtet, dass damit sichergestellt werden solle, dass die USA-Reise von Kanzlerin Angela Merkel im Mai nicht belastet werde. Snowden wird von den USA per Haftbefehl gesucht. Der Grünen-Obmann im Ausschuss, Konstantin von Notz, sagt dazu an die Adresse des Kanzleramtes:
Und sollte es so sein, ich formuliere das bewusst konjunktivisch, dass das Bundeskanzleramt hier versucht, Einfluss zu nehmen auf die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses vor dem Hintergrund irgendwie gearteter USA-Reisen, wäre das illegitim und wirklich hochfragwürdig und würde dem Zusammenspiel von Regierung und Parlament aufs Ärgste widersprechen.
Christian Fliesek für die SPD im Untersuchungsausschuss hält das für eine Unterstellung. Er begründet das Verfahren so:
Ich selber für mich als Mitglied dieses Untersuchungsausschusses kann nur sagen, bei der Frage, ob ich jemanden wie Herrn Snowden, wie ich ihn lade, wann ich ihn lade, dass ich dies nur dann tun kann, wenn ich eine verlässliche Grundlage habe, dahingehend, dass ich mir sicher sein kann, dass es nicht zu einer Gefährdung seiner Person kommen kann. Und das ist mir persönlich wichtig und deswegen haben wir diesen Schritt auch vorgesetzt.
Um die angespannte Lage im Osten der Ukraine zu entschärfen, hat die Übergangsregierung den pro-russischen Aktivisten in der Region ein Angebot gemacht.
Wenn diese Leute ihre Waffen niederlegen und die Gebäude räumen, garantieren wir ihnen, auf strafrechtliche Ermittlungen zu verzichten. Ich bin bereit, einen derartigen Erlass zu unterschreiben.
Im Gegenzug fordert Übergangspräsident Alexander Turchinow, dass die Besetzer freiwillig aus den besetzten Verwaltungsgebäuden abziehen. Die pro-russischen Aktivisten wie dieser Mann denken aber offenbar nicht daran.
Ich stamme aus Sibirien. Ich habe keine Angst. Die werden noch sehen, wie wir kämpfen können.
Seit dem Wochenende halten die Aktivisten Verwaltungsgebäude in Donetsk und Lugansk besetzt. Sie fordern eine Abspaltung der Region von der Ukraine. Die ukrainische Übergangsregierung macht Moskau für die Unruhen verantwortlich. Die russische Seite hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der Europarat hat inzwischen wegen der Rolle Russlands im Ukraine-Konflikt seinen russischen Abgeordneten vorübergehend das Stimmrecht entzogen. Die Sanktion gilt bis Ende des Jahres. Jeder vierte Ausländer, der in Deutschland lebt, kommt aus der Türkei. Das geht aus den Zensusdaten von 2011 hervor, die das Statistische Bundesamt heute bekannt gegeben hat. Demzufolge stellen die Türken mit 1,5 Millionen die größte ausländische Gruppe dar. Insgesamt leben knapp 6 Millionen ohne deutschen Pass in der Bundesrepublik. Die zweitgrößte Gruppe sind mit knapp einer halben Million die Italiener, gefolgt von Polen und Griechen. Der Zensus gibt auch Auskunft darüber, wie viele Menschen mit einem Doppelpass in Deutschland leben. 2011 hatten 4,3 Millionen Menschen zwei Staatsangehörigkeiten. Wer legale Musik oder Filme kopiert, muss Gebühren zahlen, die dann an den Urheber weitergereicht werden. Diese Gebühren dürfen aber nicht erhöht werden, damit auch illegale Raubkopien abgegolten sind. Das hat der Gerichtshof der Europäischen Union entschieden. Das heißt, alle europäischen Staaten müssen zwischen legalen und illegalen Privatkopien unterscheiden. Bei dem Rechtsstreit ging es um eine Auseinandersetzung in den Niederlanden. Dort werden für unbeschriebene Datenträger wie CDs deutlich höhere Gebühren berechnet, weil auch mögliche illegale Raubkopien eingepreist werden. Das ist durch das Urteil nicht mehr möglich.
Das ist ja für viele Menschen, die sich der Freiheit verpflichtet fühlen, so etwas wie eine Ikone.
Die Ikone, über die Bundespräsident Joachim Gauck da spricht, ist Aung San Suu Kyi. Die birmanische Friedensnobelpreisträgerin ist heute und morgen zu Besuch in Deutschland. Und weil sie eine Art Popstar im internationalen politischen Betrieb ist, wollten sich auch alle mit ihr treffen. Neben dem Bundespräsidenten auch die Kanzlerin und die Parteien. Von der SPD wird sie außerdem mit dem internationalen Willy-Brandt-Preis ausgezeichnet. Aung San Suu Kyi hat in ihrer Heimat jahrelang unter Hausarrest gestanden. Erst seitdem die Militärregierung einen Wandel zur Demokratie vollzieht, darf sie sich wieder frei bewegen. Die 68-Jährige will sich im kommenden Jahr um das Präsidentenamt in Burma bewerben.
Was noch wichtig wird.
Die Bundeskanzlerin reist morgen nach Griechenland. Beim letzten Besuch von Angela Merkel vor 1,5 Jahren demonstrierten 30.000 Menschen mit beleidigenden Sprechchören und Transparenten gegen die Kanzlerin. Einige zeigten Merkel mit Hitler-Schnurrbart. Merkel selbst hat vor ihrem Besuch positive Signale nach Athen gesendet. Sie sagte, sie sei froh, dass sie nicht mehr jeden Tag darüber nachdenken müsse, was passiere, wenn Griechenland nicht mehr im Euro wäre.
Und sonst in der Welt?
Taiwanesische Studenten haben 3 Wochen lang das Parlament besetzt. Jetzt haben sie ihren Protest beendet. Nach Agenturberichten verließen sie das Gebäude friedlich mit einer Sonnenblume in der Hand. Das ist ihr Erkennungszeichen. Sie protestieren gegen ein Handelsabkommen zwischen Taiwan und China. Die taiwanesische Regierung plant für mehrere Wirtschaftszweige Handelserleichterungen für China, hat aber nach vielen Protesten zugesagt, das Abkommen noch einmal zu überprüfen. Die Gegner des Handelsabkommens befürchten, dass damit auch die politische Abhängigkeit Taiwans von China wächst. Taiwan hat sich 1949 für unabhängig erklärt. Die Regierung in Peking sieht die Insel aber nach wie vor als Teil Chinas an. Obwohl es in Italien keine gleichgeschlechtliche Ehe gibt, hat jetzt ein Schwulenpaar erstmals den Eintrag ins amtliche Eheregister geschafft. Das hat ein Gericht in Grosseto in der Toskana durchgesetzt. Die Richter urteilten, dass die in New York geschlossene Ehe auch von den italienischen Behörden anerkannt werden muss. Die Stadtverwaltung muss deshalb die beiden Männer als verheiratet anerkennen. Die Schwulenvereinigung Gay Center sprach von einem revolutionären Ereignis und fordert jetzt eine politische Reaktion von der italienischen Regierung. Viele britische Studierende werden ihre Studienschulden noch abbezahlen, bis sie 50 oder älter sind. Drei Viertel werden ihre Schulden nie ganz zurückzahlen. Das sagen Autoren einer britischen Studie voraus. Die Studiengebühren wurden vor 2 Jahren auf maximal 9.000 Pfund jährlich angehoben. Damit sind sie jetzt bis zu 3-mal so hoch wie vorher. Die Studenten müssen allerdings erst anfangen, die Schulden zurückzuzahlen, wenn sie mindestens 21.000 Pfund pro Jahr verdienen. Dann überweisen sie jeden Monat einen bestimmten Teil ihres Einkommens. Dadurch zieht sich das Zurückzahlen bis weit in die Familienphase, wenn vielleicht schon die eigenen Kinder angefangen haben zu studieren. Und wer nach 30 Jahren noch nicht alles zurückgezahlt hat, dem wird die Restschuld erlassen. Laut der Studie könnten so 3/4 der aktuellen Studenten zumindest um einen Teil der Schulden herumkommen.
Wissensnachrichten.
Heute hat eine Medikamentenstudie für Aufsehen gesorgt. Das unabhängige Cochrane-Netzwerk hat sich genau angeschaut, ob Grippemittel wie Tamiflu wirklich wirksam sind. Dafür haben nämlich Regierungen weltweit Milliarden Dollar ausgegeben, um also gegen Pandemien gewappnet zu sein. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, was ist denn jetzt herausgekommen?
Das war eher eine Enttäuschung und dass es Geldverschwendung sein könnte. Die Forscher sagen nämlich, dass die Wirkung von Tamiflu und einem anderen häufigen Grippemittel Relenza überschätzt werden. Die beiden Mittel helfen nur, die Symptome der Grippe zu lindern. Das ist dann ein halber Tag weniger krank statt 7 Tage. Und es gibt auch keinen Beleg dafür, dass schwere Verläufe verhindert werden können. Also eine Lungenentzündung oder dass man ins Krankenhaus muss.
Das klingt aber jetzt nicht so, als ob da wirklich etwas gegen eine Pandemie ausgerichtet werden kann.
Ja, richtig. Weil nur die Symptome bekämpft werden, nicht die Grippeinfektion selbst, stellen die Forscher auch in Frage, ob das Medikament oder beide Medikamente helfen könnten, eine weitere Ausbreitung auf andere Menschen zu verhindern. Und dann kommt noch dazu, bei dem vergleichsweise kleinen Nutzen kommt noch dazu, dass es bei Tamiflu Nebenwirkungen gibt, die bisher unterschätzt wurden oder die noch gar nicht bekannt waren, also nicht veröffentlicht waren.
Was heißt nicht veröffentlicht?
Das ist das Interessante an dieser aktuellen Studie. Die Cochrane-Forscher, die haben jahrelang drum gestritten, dass sie Zugang zu internen Daten von dem Hersteller bekommen. Ist ja oft so, dass Medikamentenforschung eine Sache der Hersteller ist. Die haben natürlich dann die Möglichkeit, nur positive Ergebnisse zur Veröffentlichung. Was nicht so gut ist, landet dann gerne in der Schublade. Und deswegen schreiben auch die Herausgeber vom British Medical Journal, wo die aktuelle Studie jetzt veröffentlicht wurde, das ganze System von der Medikamentenbewertung und der Zulassung hat schwere Fehler.
Und was bedeutet das jetzt, dass Tamiflu und Co. vom Markt verschwinden vielleicht?
Am Ende bleibt es an den Ärzten hängen, ob die das Mittel weiter verschreiben werden. Und ob das passieren wird, da hat sich der Online-Nachrichtendienst MedPage Today mal umgehört, zum Beispiel einen US-Mediziner gefragt. Der sagt, klar, das sind alles keine Wundermittel, aber wir haben sonst gar nichts, um eine schwere Grippe überhaupt zu behandeln.
Das heißt also, auf das Anti-Grippe-Wundermittel warten wir noch. Das wäre dann vielleicht sogar ein Nobelpreis wert, oder?
Ich würde schon sagen, ne? Aber ob wir das noch erleben würden, ist ein bisschen fraglich.
Weil die Forschung noch nicht so weit ist an der Stelle?
Ja, und auch noch aus einem anderen Grund, weil es dauert inzwischen immer länger, bis eine tolle Entdeckung auch tatsächlich mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Das haben Forscher aus Finnland und Italien ausgerechnet. Die haben sich konkret die Zahlen angeschaut, wie oft es vorkommt, dass ein Wissenschaftler nach seiner Entdeckung 20 Jahre oder länger auf den Preis warten muss. Und sie haben festgestellt, vor 1940 war das, je nachdem welche Wissenschaftsrichtung es war, in 10-25% der Fälle so. Und heute, seit 1985, sind schon 45-50% der Fälle, wo sie so lange warten müssen.
Und wie sieht es in der Zukunft aus?
Da gibt es jetzt keine genauen Zahlen, die sie ausgerechnet haben. Das war auch keine ausführliche Studie, sondern ein Brief ans Fachjournal Nature mit einer kleinen Grafik dazu. Aber die Forscher sagen, wenn es so weitergeht wie bisher, dann ist es im Jahr 2100 so weit, dass die Entdecker dann schon so alt sind, dass sie bei ihrer Ehrung schon älter sind, als ihre Lebenserwartung ist, also sprich eigentlich schon tot. Und das Problem ist, an Tote kann der Nobelpreis nicht verliehen werden, außer in ganz seltenen Ausnahmen.
Tod ist ein gutes Stichwort. Jetzt kommt die Meldung, dass die Frequenzen des US-Auslandssenders Voice of America in Russland tot sind. Also noch ein bisschen mehr Kalter Krieg?
Offenbar. Das hängt mit der Krise in der Ukraine zusammen. Bisher hat das russische Unternehmen Rossiya Segodnya dafür gesorgt, dass Voice of America auch in Russland zu hören ist. Der Leiter Dmitri Kiseljow hat jetzt aber Ärger mit den USA, weil er die Annexion der Krim durch Russland befürwortet.
Und damit ist er wohl auf der Sanktionsliste der USA gegen reiche Russen gelandet, oder?
Ganz genau so schaut's aus. Und wegen dieser Sanktionen äußert er sich jetzt auch nicht mehr ganz so freundlich gegenüber den USA. Er sagt zum Beispiel, Voice of America, das war Spam auf unseren Frequenzen. Und diese Abschaltung, es hat seiner Meinung auch nach mit mangelnder Meinungsfreiheit gar nichts zu tun, denn er findet, im Programm sei sowieso nichts Originelles zu hören gewesen.
Britta Wagner war das. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Abend und heute Nacht haben die Wolken am Himmel über Deutschland das Sagen. Ab und zu kann es auch regnen, nur im Südwesten ist es besser. Die Temperaturen liegen heute Abend zwischen 7 und 17 Grad. Morgen ist es im Süden und Südwesten sonnig, ansonsten viele Wolken. Im Norden auch Regen, der sich im Laufe des Tages weiter ausbreitet. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 21 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.